Wir haben Verkäufer, die häufig nicht nur Geld natürlich von ihren Kunden bekommen, sondern eben auch mal einen Kaffee ausgegeben. Und was immer total schön ist, manche Verkäufer laden an ihrem Geburtstag dann ihre Stammkäufer zu einen Kaffee ein oder einen Tee. Und auf diese Art und Weise sind ungezählte Geschichten entstanden, wo Verkäufer ja für sich neue Perspektiven entwickelt haben, Jobs, Wohnungen gefunden haben.
Hamburg, das ist heute Jörn Sturm, Geschäftsführer des Hamburger Straßenmagazins Hinz und Kunst. Mein Name ist Nicola Wessinghage und ich freue mich sehr, dass Jörn zugesagt hat, heute hier im Podcast bei uns zu Gast zu sein. Hinz und Kunst erscheint bereits seit 1993 und ist Deutschlands auflagenstärkstes Straßenmagazin. Insgesamt 38 Angestellte arbeiten für das Projekt und nur ein Teil davon macht die Redaktion aus. Ein professionelles Team von JournalistInnen sorgt dafür, dass Monat für Monat ein spannendes Magazin mit Themen der Stadt entsteht, mit Sozialem, Politischem und Kultur. Aber Hinz und Kunst ist mehr als ein Stadtmagazin. Neben dem Vertrieb der Hefte über die VerkäuferInnen, die damit Geld verdienen, umfasst das Projekt auch Beratung und Sozialarbeit. Jörn Sturm trägt seit 2019 im Team für all das die Verantwortung. Man merkt, dass er grundsätzlich ein Mensch ist, der sich über unsere Gesellschaft und wie wir miteinander leben seine Gedanken gemacht hat und macht. Beruflich hat er zuvor in der Medien- und Kommunikationsbranche gearbeitet, war als Geschäftsführer bei Kampnagel und dann beim Theater Kiel verantwortlich. Mir hat sehr gut gefallen, dass er Kultur und Soziales so gar nicht gegeneinander ausspielen möchte, sondern wichtig findet, dass wir uns als Gesellschaft beides leisten können. Nach dem Gespräch war ich noch ein wenig mehr begeistert von Hinz und Kunst, das ich als Hamburgerin natürlich schon ganz gut kenne. Und ich kann gut nachvollziehen, dass Jörn von sich sagt, dass er die Sinnfrage in seinem Job jeden Tag positiv beantworten kann. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, mal eine Stadtführung von Hinz und Kunst mitzumachen, an die Orte, die man bei traditionellen Stadtführungen sicher nicht kennenlernt. Und vielleicht findet ihr nach dem Gespräch ja auch, dass dieses Projekt in jedem Fall alle mögliche Unterstützung verdient hat. Herzlich willkommen, Jörn, im Podcast Hamburg, was willst du wissen? Schön, dass du heute unser Gast bist.
Ja, danke, dass ich kommen darf.
Ich habe gerade kurz Hinz und Kunst vorgestellt und ihr versteht euch als Projekt ja auch als Lobby für die Menschen, die keinen festen Wohnsitz in der Stadt haben. Ihr wollt eine starke Stimme sein gegen Armut in der Stadt. Also wie stark empfindest du euch denn an einem Tag wie heute? Wir nehmen auf am 17. Februar.
An so einem Tag muss man auf jeden Fall feststellen, dass wir noch eine weite Strecke vor uns haben. Das Elend auf Hamburgs Straßen wird eher größer als kleiner. Und obwohl sich Europas Regierung und damit auch Hamburg vorgenommen hat, die Obdachlosigkeit 2030 abzuschaffen, sind wir noch einen großen Schritt davon entfernt.
Ja, ihr habt die Zahlen rausgegeben. Allein im Januar 6 Tote. Und mit den Menschen, die in Notunterkünften und Krankenhäusern gestorben sind, sind es 18. Insgesamt sind im vergangenen Jahr rund 30 obdachlose Menschen auf der Straße und etwa nochmal ebenso genauso viele in Krankenhäusern oder Notunterkünften gestorben. Also der starke Winter hat jetzt sicherlich mit dem Anstieg zu tun, aber das ist ja insgesamt sind das ja Zahlen, die man gar nicht akzeptieren kann und möchte. Wie stark frustriert es dich denn, dass so etwas trotz eurer Arbeit möglich ist?
Das macht einen fertig. Bei Hinz und Kunst sind es ja immer zwei Seiten. Da ich ja auch politischer Sprecher bin, geht es bei mir eben auch immer um diese großen Zahlen, die eben fürchterlich sind. 3.800 Obdachlose auf Hamburgs Straßen. Das ist eine Zahl, die kann man gar nicht fassen. Bei Hinz und Kunst funktionieren wir ja ein bisschen anders. Da kommen ja nicht 3.800 Leute, sondern da kommt Uwe, da kommt Ingrid, da kommt Wladimir und die Frage ist, was können wir für den tun und wie gehen wir mit dem um? Und da gibt es natürlich auch frustrierende Momente, weil man nicht so helfen kann, wie man helfen will, aber eben auch im Einzelfall ungezählte Geschichten, wo wir Menschen neue Perspektiven ermöglicht haben und so kommt man damit um.
Es gibt ja auch, ich bin jetzt gleich sehr negativ eingestiegen mit dem sozusagen, was eigentlich am bedenklichsten gerade ist, aber es gibt auch gute Beispiele, nämlich direkt hier um die Ecke interessanterweise, wo wir aufnehmen, konnte ein obdachloser Mann gerettet werden, weil eine Frau ihn auf der Parkbank gesehen hat und bemerkt hat, dass er wirklich in Notlage war und dringend Hilfe brauchte und dann auch ins Krankenhaus gekommen ist und gerettet werden konnte. Das ist ja eigentlich, würde man denken, selbstverständlich. Ein Mann liegt bei der Kälte auf der Bank. Man sieht das und trotzdem laufen viele dran vorbei. Es gibt offensichtlich Berührungsängste. Was müssen wir denn lernen, um die abzubauen und um viel selbstverständlicher Hilfe zu leisten?
Also ich glaube, zu dem, was Hinz und Kunz in den letzten 33 Jahren geschafft hat, gehört eben auch so ein bisschen Brücken zu bilden, dass sich Leute überhaupt vorstellen können, wer sind diese Menschen, die auf der Straße leben, auch zu zeigen, dass das Menschen wie du und ich sind, die aus irgendwelchen Notlagen, Erkrankungen in diese Not geraten sind. Und das ist erstmal das, was man sich eben auch beim Ansprechen dieser Menschen, und genau das muss man eben tun, man muss versuchen, Kontakt aufzunehmen, kann man sich einfach sagen, das sind Menschen, die in der Not sind und die Hilfe brauchen und fragen und eben auch auf Augenhöhe agieren und nicht sagen, ich weiß, was dir hilft, sondern ich frage dich, was du brauchst. Und wenn es hier so ein akutes Problem gibt, und man kriegt womöglich von dem Mann oder der Frau keine gute Antwort, dann ruft man den Notauswagen und oder den Rettungswagen und dann muss man den Profis das übergeben, dass die dann die richtige Entscheidung treffen. Und genau, insofern hat man eben verschiedene Optionen, sich als Bürger, als Mitbürger, ja auch der Obdachlosen, das sind unsere Mitbürger, dann einzubringen.
Und dazu tragt er auch bei, indem die Verkäuferin des Magazins eben ich beobachte das zumindest an zuverlässigen Stellen, manchmal viele Jahre lang stehen und so ja auch Beziehungen aufgebaut werden zu den Menschen aus dem Stadtviertel. Also wenn mein Verkäufer da vor dem Supermarkt steht, dann kennt man den irgendwann. Ich sehe auch immer wieder, dass viele Menschen mit den VerkäuferInnen dann Gespräche beginnen und neben dem Verkauf des Magazins ist auch andere Formen des Austausches gibt. Also das ist ja letztendlich wahrscheinlich auch die Idee dahinter, ne?
Genau, und auch bei uns das Prinzip.
Ja.
Also wir in Hamburg, bei uns und auch bei vielen anderen Projekten ist es so, dass der Zeitungsvertrieb, die Organisation, die die Zeitung herausgibt, die sorgt dafür, wo stehen die Leute. Das ist nicht in Berlin, es ist anders. Dort suchen sich die Verkäufer ihre Plätze selber. Da gibt es ein bisschen Anarchie. Da gibt es aber auch vier Magazine gleichzeitig, okay. Während das überall anders bis eben nur ein großes Magazin gibt. Und das heißt, wir sorgen, wir haben den Kontakt zu den Supermarktfilialleitern, machen da ein Angebot. Wir bei Problemen sind wir da. Der Verkäufer steht da, die Verkäuferin, und baut sich Beziehungen neu auf. Und das eben auch über einen langen Zeitraum. Das ist mindestens die Hälfte der Einnahme. Also es geht nicht nur um Geld, sondern es geht auch darum, da Beziehungen herzustellen, auch, dass die Menschen wieder wahrgenommen werden. Obdachlosigkeit hat ja viel auch mit Schamgefühl, mit Vereinsamung zu tun, und das wird an dieser Stelle dann überwunden. Wir haben Verkäufer, die häufig nicht nur Geld natürlich von ihren Kunden bekommen, sondern eben auch mal einen Kaffee ausgegeben, und was immer total schön ist, manche Verkäufer laden an ihrem Geburtstag dann ihre Stammkäufer zu einen Kaffee ein oder einen Tee. Und auf diese Art und Weise sind ungezählte Geschichten entstanden, wo Verkäufer, ja, für sich neue Perspektiven entwickelt haben, Jobs, Wohnungen gefunden haben.
Du hast ja selbst vor ungefähr sieben Jahren jetzt, ne, bei Hinz und Kunst angefangen. Warst vorher, wie ich schon gesagt habe, in zwei kulturellen Einrichtungen als Geschäftsführer beschäftigt, und Geld ist ja auch in der Kultur immer knapp, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass das erstmal ein krasser Wechsel war. Also weil es ja auch eine ganz andere Arbeit ist, ganz anderes Umfeld. Was war das, was du vor allem lernen musstest, um da auch gut arbeiten zu können?
Also ich persönlich habe den Wechsel gar nicht als so krass empfunden. Für mich war das so ein bisschen auch, ich wollte diesen Perspektivwechsel. Ich habe mich nach den Jahren in den Theatern bei sozialen Trägern beworben und hatte dann das Riesenglück, dass ich bei Hinz und Kunst gelandet bin. weil dort so drei Dinge zusammenkommen, die ich gerne mache. Nämlich auf der einen Seite organisiere ich gerne Dinge. Das kann ich als Geschäftsführer dort. Dann ist es so, auch bei Hinz und Kunz entsteht ein Medium. Das hat ja was mit Kultur, mit Kreation zu tun. Da bin ich jetzt nur bedingt Teil. Und die dritte große Aufgabe ist, dass ich mich politisch einbringen kann. Mhm. Von daher war das für mich riesig. Und der Umgang mit den Menschen, das ist ja das, was vielleicht der Hintergrund deiner Frage ist, der ist in Wirklichkeit an den Theatern in Kiel, da haben auch aus 34 verschiedenen Nationen Menschen gelebt, die ganz unterschiedlich waren. Da gibt's eben die Handwerker, dann gibt's die Künstler, es gibt die Lauten und die Leisen, die Alten und die Jungen. Und so ist das auch bei Hinz und Kunz.
Mhm.
Und da kann man sehr viel der Menschenerfahrung, die ich eben in den Theatern erlernt habe, die konnte ich da eins zu eins wiederverwenden.
Ich hatte mir aber auch vorgestellt, dass es vielleicht erstmal neu ist. Du bist ja auch sowas wie die Stimme eures Projektes. Und das ist ja im Theater wahrscheinlich ein bisschen anders, oder? Ich weiß gar nicht, ich weiß das gar nicht genau, wie.
Wobei da hatte ich eine lange Übergangsphase. Mhm. Als ich anfing, hatte Hinz und Kunz noch einen politischen Sprecher, Stefan Karrenbauer, der ja auch über 25 Jahre lang diesen Job gemacht hat und überall in der Stadt bekannt war. Das heißt, in den Anfangsjahren stand ich gar nicht so sehr im Fokus, und erst als Stefan uns altersteilzeitmäßig verlassen hat, habe ich dann diese Rolle noch übernommen. Das heißt, okay, das war auch ganz schön.
Konntest gut reinwachsen. Ne?
Genau. Und dann muss man ja auch sehen, ich habe im Oktober 2019 angefangen und im März 20 begann Corona.
Okay, ja.
Das heißt, ich hatte die Monate, mich reinzugrooven, und als ich dann eigentlich vor die Tür gehen wollte, mussten wir uns alle einschließen. Das war für Hinz und Kunz, war das sowieso auch eine heftige Zeit, weil wir eben auch sagen mussten, okay, wir können das eigentlich unseren Verkäufern auch nicht zumuten, dass sie jetzt bei uns zusammenkommen.
Mhm.
Verkäufer, die wollten das auch nicht. Das hat sich dann später rausgestellt, erst Ende 22, Anfang 23 ist unser Aufenthaltscafé wieder so genutzt worden, wie wir das vor Corona kannten, weil Obdachlose sind Überlebenskünstler und die wissen ziemlich genau, wo Probleme sind und wo man sich schützen muss. Und es war eben klar, viele Menschen übertragen viele Krankheiten, und deswegen haben sie eben auch schnell gelernt, wenn man sich draußen aufhält mit mehreren Menschen, dann ist es deutlich ungefährlicher, als wenn man drinnen ist. Das heißt, die sind zu uns gekommen, haben sich einen Kaffee geholt, aber haben dann bei uns vor der Tür gestanden.
Mhm.
Auch bei sehr schlechtem Wetter.
Mhm. Du hast eben gesagt, du wolltest einen Wechsel. Warum?
Auch um nochmal zu gucken, eine andere Perspektive auf das eigene Tun zu schaffen. Und dann war es eben auch so, das muss man halt wissen, es gibt zwar in Deutschland glücklicherweise sehr viele Theater, aber es gibt nur genauso viele Geschäftsführerstellen, und die sind über die ganze Bundesrepublik verteilt. Und alle Angebote, die ich bekam, waren eben ja von weit weg. Und ich sah mich weder in Anklam noch in Baden-Baden.
Okay. Du bist ja auch fußballmäßig hier ganz gut verortet, ne? Ich habe gesehen, dass du dich da auch bei St. Pauli engagiert hast.
Genau, also Fußball spiele ich immer auch noch selber.
Ach, du spielst auch selber, okay.
Inzwischen nennt sich die Staffel Ü50. Das sind die über 50-Jährigen. Genau, beim FC St. Pauli bin ich Vorsitzender des Amateurvorstands. Wir haben 30 verschiedene Sportarten, bieten wir an beim FC St. Pauli, all die Sportarten, die eben nicht professionell betrieben werden, sondern breiten, aber teilweise auch im Leistungssport, die werden vom Amateurvorstand betreut, und wir sind so das Bindeglied zum Präsidium um Oke Göttlich und die anderen drei.
Das ist auch schon ein langes Engagement dann.
Ja.
Eigentlich bist du doch ein Mensch der Zahlen. Also ich kenne dich ja als Buchhalter, Geschäftsführer hast du auch viel mit Zahlen zu tun. Und gleichzeitig, wenn du über deinen Beruf sprichst, sprichst du natürlich gar nicht so viel über die Zahlen, weil die Menschen sich wahrscheinlich lieber über die anderen Aspekte unterhalten. Und aber würdest du, wie bist du da hingekommen, also auch dich mit Zahlen zu beschäftigen?
Ich glaube, das liegt mir einfach. Und schon auch im Rahmen des Studiums war irgendwie klar, dass es da eine Marktlücke gibt für mich, sich mit Zahlen zu beschäftigen. Und jetzt ist es aber ja fürchterlich langweilig, immer nur zu sagen, die Zahlen stimmen nicht.
Ja.
Gerade in der Kultur oder eben auch in einem Sozialunternehmen geht es ja darum, dass die Dinge, die erbracht werden, die Hilfe, die Leistungen, die kulturellen Projekte, dass die finanziert werden. Das heißt, darum muss es immer gehen, dass diese Dinge bezahlt werden können. Und man muss natürlich darauf achten, dass die Budgets eingehalten werden. Aber es geht jetzt nicht darum, oder so habe ich mich nie verstanden, die Dinge einzusparen, sondern die Dinge zu ermöglichen.
Mhm.
Und sozusagen von der Schaffensidee, die Dinge zu machen und nicht, auch wenn das natürlich an Theatern oder eben auch in Sozialbetrieben immer von außen suggeriert wird, Dinge müssen gespart werden, es muss günstiger gemacht werden, ist es einfach so, wir müssen effizient sein, wir müssen gut organisiert sein und dann können wir viele, viele Dinge auf den Weg bringen. Und so habe ich mich immer gesehen und das habe ich auch in all den Jahren, glaube ich, jetzt so ein bisschen immer weiter verstärkt und da auch einiges inzwischen als an Erfahrung, die ich dann einbringen kann.
Wie hast du das gelernt? Sowas zu, das muss man ja ein Auge für haben.
Also
oder
genau, ich habe ein Wirtschaftsingenieurstudium begonnen und in dem Rahmen eben auch BWL gehabt und dann, wie gesagt, es war einfach eine Marktlücke. Leute brauchten Steuererklärungen, die ihnen gemacht wurden und dann hat man sich da, habe ich mich halt da immer weiter reingefuchst. Und dann eben auch ja da Zeit, sehr viel Zeit investiert, da schlauer zu werden, aber nicht im Rahmen einer richtig fundierten Ausbildung, sondern Versatzstücke, die im Laufe der Jahre immer mehr wurden.
Also eigentlich sowas wie Autodidakte im weiteren Sinne, könnte man das sagen?
Kann man sagen, glaube ich.
Es wird immer so negativ gesehen. Ich finde das ja sehr positive Herangehensweise, weil das ja bedeutet, dass man sich durch die Praxis letztendlich etwas nähert, was ja wahrscheinlich am theoretischen Studium, zumindest in dem Bereich, wo du arbeitest, sehr viel mehr Erfahrung dann ermöglicht, so mit diesen Dingen umzugehen. Aber ich habe irgendwo gesehen, dass du auch mal was mit Flugzeugbau zu tun hattest. Stimmt
das? Genau. In der Ausbildung, das ist jetzt aber, die habe ich angefangen 1983.
Das ist
lange, lange her. Da habe ich Metallflugzeugbauer bei Lufthansa gelernt.
Ach, tatsächlich.
Also eine richtige Metalllehre. Ja. Genau, das war übrigens der letzte Jahrgang, der diesen Beruf so noch gelernt hat. Also sie haben den Inhalt nicht verändert, aber der Beruf hieß dann im darauffolgenden Lehrjahr Fluggerätebauer, weil Metall wurde halt immer weniger. Viele Flugzeuge sind noch, zumindest zu einem Teil aus Aluminium, aber Kunststoff wurde immer wichtiger. Und dann hat man halt gesagt, okay, dann heißt der Beruf jetzt nicht mehr Metallflugzeugbauer, sondern Fluggerätebauer. Das sind diejenigen, die am Flugzeug eben die Hülle, die Karosserie bauen und herstellen. Und dann gibt es eben weiter Berufe im Flugzeugbau, Elektriker, die Triebwerksmechaniker, die Mechaniker und so. Ne?
Ja, also schon so ein gewisses Verständnis für Prozesse, Technik und so weiter, was ja dann irgendwie doch ein roter Faden ist. Du hattest ja vorher in deinen Stellen eher mit Menschen zu tun, die in die Oper gehen, ins Theater gehen und jetzt mit Menschen, die auf der Straße leben. Das ist ja schon auch nochmal ein ganz anderes Umfeld. Ich stelle mir vor, dass du vielleicht auch viel mehr Belastendes mit nach Hause nimmst. Hast du da eine Möglichkeit gefunden, damit umzugehen?
Ich glaube, wir haben im Team eine gute Möglichkeit damit gefunden, damit umzugehen. Es gibt Belastendes, auch stark Belastendes. Aber wir schweigen diese Sachen bei uns im Team nicht weg, sondern sie sind Thema. Sie sind auch Thema mit den Verkäufern. Das heißt, es werden über diese Dinge gesprochen. Wir haben auch sehr viel Spaß und es wird auch sehr viel gelacht. Die Leute wollen ja überleben. Und insofern gibt es eben diese positiven Momente mit und die negativen, die wir haben. Dafür schaffen wir Räume, in denen das passiert. Also je nachdem, wie eng wir mit den Verstorbenen sind, machen wir auch Gedenkveranstaltungen. Wir gedenken einmal im Jahr am Toten Sonntag allen Verkäufern, die im letzten 12 Monaten verstorben sind. Genau, versuchen auf verschiedene Art und Weise Räume dafür zu schaffen. Wir haben auch eine Gedenktafel. Und genau, das ist der Weg, wie wir das, glaube ich, ganz gut hinkriegen.
Ich beobachte immer mehr, wenn es jetzt so um neue Bauten gerade geht. In Hamburg wird ja viel gebaut, auch im Bereich Kultur. Gerade ist wieder ein neues Opernhaus im Gespräch. Wir haben lange, viele Jahre über den Bau der Elfi, der Philharmonie, gesprochen. Und da ist ja immer wieder zu beobachten, dass man das auch gegeneinander ausspielt. Also die, die dann sagen, die dagegen sind, sagen, das verschlingt so viel Gelder und es wird an Stellen, wo wir es eigentlich sehr, sehr notwendig brauchen würden, gespart. Du hast ja jetzt sozusagen beide Perspektiven. Wie verortest du dich denn da?
Also genau, das ist ein Punkt, den man vielleicht ganz grundsätzlich nochmal sagen muss. Auch Obdachlose sind kulturell interessiert. Nur wenn man mit dem Überleben kämpft, dann ist es eben nicht so einfach, mal eben ins Theater zu gehen, zumal es ja auch noch Geld kostet. Viele unserer Verkäufer, Verkäuferinnen sind kulturell sehr interessiert und wir machen, das ist auch ganz wichtig für uns bei Hin zum Kunst, dass wir auch gemeinsame Kunst- und Kulturaktionen mit unseren Verkäufern machen. Insofern ist es jetzt erstmal nicht so, dass die Menschen, ich glaube, alle Menschen brauchen Kultur. Das ist auch für mich ganz wichtig immer gewesen. Künstler, Kulturschaffende haben eben auch eine große Verantwortung. Sie halten uns den Spiegel vor, sie arbeiten an Kritiken, gesellschaftlichen Kritiken, aber sie werden hoffentlich auch immer mal Utopien in ihren Kultur- und Kunstschaffensprozessen drinne haben. Insofern halte ich die Kultur genauso wie den Sport für unersetzbar. Und das muss uns als Gesellschaft auch was wert sein. Und wir brauchen diese Orte, an denen Kultur eben auch passieren kann. Und wir brauchen da auch exzellente Orte. Also es kann jetzt, am Ende darf man auch nicht, muss man auch exzellente Orte für soziale Arbeit schaffen. Aber ich würde mich am Ende einfach nicht beteiligen wollen an der Frage, können wir uns das eine oder das andere leisten? Als Mensch, der mit Geld umgeht, habe ich ja schon gesagt, muss man die Sachen eben möglich machen. Und dass man nicht alles möglich machen kann, ist auch so, ist auch richtig. Man darf sich eben nicht, man darf die Sachen nicht gegeneinander ausspielen, sondern man muss abwägen und man muss beides schaffen. Beides muss möglich sein. Sowohl Kultur, oder eigentlich sind es ja, habe ich ja schon gesagt, auch der Sport ist total wichtig. Es kann nicht sein, auch da könnte man ja ein Ausspielen sehen, indem man sagt, wir brauchen mehr Wohnungsbau. Aber mehr Wohnungsbau, wenn wir nicht gleichzeitig auch Sportflächen schaffen, endet auch in einer Katastrophe. Also insofern, man muss das alles miteinander abwägen. Wir müssen uns alle einbringen in den gesellschaftlichen Diskurs darüber und dann zu gucken, okay, was priorisieren wir an welcher Stelle und wie gehen wir damit mit den einzelnen Dingen dann um.
Ja, ist ja auch die Frage, ob es nur die beiden Antagonisten oder ob das überhaupt Antagonisten sein dürfen oder ob es nicht noch weitere Player gibt, die eigentlich auch in Frage kämen, um zu sagen, wo kann man was möglich machen und wo wird vielleicht auch möglich sein, Geld einzusparen. Das fällt mir immer dabei auf, dass man dann so sagt, es gibt nur die Kultur und die sozialen Projekte, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten und da gibt es ja auch gerade Debatten, Stichwort Erbschaft, Steuer, Stichwort andere Steuern und so weiter. Gut, aber das ist ein eigener Punkt. Wir haben dich ja gefragt, was du gerne nochmal lernen würdest, wenn du Zeit hättest und Geld keine Rolle spielt, wie das ja bei der Hamburg Open Online University der Fall ist. Die Angebote sind ja alle frei zugänglich, wenn man die entsprechenden, da kommen wir auch noch später drauf, technischen Zugangsmöglichkeiten natürlich hat, also einen Internetzugang. Hast du denn persönlich überhaupt noch Zeit? Du hast ja gerade beschrieben, wie, dass du an verschiedenen Formen da aktiv bist, was auch zu lernen oder wie verstehst du Lernen und wenn ja, wie machst du das?
Also genau, ich kaufe mir ein Buch.
Ganz einfach.
Ganz einfach. Und genau Dinge, gerade ich beschäftige mich auch sehr mit handwerklichen Dingen, die würde ich immer auch ausprobieren. Also das, ich hatte halt das Glück, diese Ausbildung zu machen, die eine vielfältige handwerkliche Ausbildung ist. Das heißt, ich habe schon mit sehr vielen Materialien gearbeitet und insofern habe ich jetzt auch ausreichend Mut, neue Dinge auszuprobieren, fange damit an. Also genau, das Buch war sehr wichtig. Gibt einen Haufen Bücher zu Hause über irgendwelche Tätigkeiten, die man machen kann oder wo man Dinge entwickeln kann. Und inzwischen ist allerdings auch sind auch YouTube-Tutorials sehr wichtig geworden, weil es viel schneller geht. Ne?
Ist ja auch vielleicht noch ein bisschen anschaulicher,
ja,
oder?
Genau.
Ja, ja. Okay, also das heißt Buch und YouTube-Video und das ist ja eigentlich eine wunderbare Überleitung zu dem ersten Angebot, was du dir ausgesucht hast. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, wenn du sagst, dass du gerne handwerklich und bauen so ein Thema sein könnte. Nämlich das erste Angebot, was du dir von den dreien ausgesucht hast, heißt Bauen im biologischen Kreislauf aus schnell nachwachsenden Rohstoffen. Ich stelle es mal kurz vor, worum es da geht. Das klingt ja schon im Titel nach Zukunft und tatsächlich geht es in diesem HU-Angebot darum, Häuser neu zu denken. Also nicht aus Beton, sondern aus Hanf, Stroh oder sogar Mützel, Pilzgeflecht, und man erfährt in dem Angebot, was kreislaufgerechtes Bauen konkret heißt. Denn während Nachhaltigkeit bei Gebäuden ja meistens mit akutem Energiebedarf durch Heizen zu tun hat, beginnt hier der Kreislauf schon bei der Planung, also der Überlegung, was einmal aus dem Haus wird, wenn es nicht mehr ist, also wenn es wieder abgebaut werden muss. Und einiges von dem, was das Lernangebot vorstellt, wird heute auch schon eingesetzt. Und bei anderen Dingen handelt es sich um visionäre Entwürfe von Studierenden der HafenCity-Universität. Dort ist das Angebot auch für die HU entstanden und steht jetzt eben zur Verfügung. Ja, Jörn, du hast dir das Lernangebot ausgesucht. Träumst du von einem Haus aus Stroh oder Pilzgeflechten und kannst du dir vorstellen, darin zu wohnen?
Also das mit den Pilzgeflechten, das hatte ich vorher schon mal gesehen, dass das hier an der HCU gemacht wird und die ja auch einen Mitmachkurs haben, wo man diese Pilzgeflechte selber züchtet und dann in Form sozusagen wachsen lässt und daraus dann Bausteine entstehen. Das fand ich total spannend. Die Geschichte mit den Strohballenhäusern, das ist ja etwas, das gibt schon bestimmt fast zwei Jahrzehnte. Das ist total spannend, weil da gibt's, und genau, das hätte ich total gerne gebaut. Hat aber bisher noch nicht funktioniert, kommt aber vielleicht noch.
Das heißt irgendwann, ja, das ist auch in dem Angebot, sieht man tatsächlich ein Video, wie Studierende das einen kleinen so als Modell eher machen und sich dann selber auch hinterher draufsetzen, um das zu beschweren, weil sie wahrscheinlich nicht die entsprechenden Maschinen haben. Das ist ja eigentlich auch tatsächlich so ein bisschen back to the roots, ne? Weil früher einmal wurden ja Häuser auch aus Stroh gebaut oder man hat im Stroh geschlafen oder ähnliches und diese Materialien dafür zu nutzen. Ihr habt ja auch ein Haus gebaut, also ihr, damit meine ich jetzt Hinz und Kunst, in St. Georg. Wie war das denn da? Habt ihr auch auf solche Materialien setzen können?
Nee, das liegt ein bisschen daran, dass das Haus hat nicht Hinz und Kunst gebaut, sondern das hat die Mara und Holger Kassen Stiftung für Hinz und Kunst gebaut. Und Hinz und Kunst mietet die Räumlichkeiten über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Aber tatsächlich haben wir nur gemietet. Mein Vorgänger war an der Planung beteiligt und in den letzten zwei Baujahren war ich dann auch beteiligt, aber da konnte man nicht mehr den Betonbaum abwählen. Also das, genau, also insofern hatte ich da keinen Einfluss drauf, aber genau, würden wir das nochmal machen, müsste man, glaube ich, an der Stelle auf jeden Fall was tun. Weil gerade auch so Holz Vorelemente, die man so baut, und Holz, es gehört ja auf jeden Fall auch zu diesen nachwachsenden, zwar nicht schnell nachwachsenden, aber eben zu den nachwachsenden Baustoffen. Meines Wissens würde in Deutschland mehr Holz zur Verfügung stehen für solche Zwecke, als eigentlich gebraucht werden in Deutschland. Sehr viel Holz wird exportiert, aber das Holz wäre da, um mehr Häuser damit zu bauen. Und ich stelle mir auch vor, dass man da geschwindigkeitsmäßig mehr rausholen kann, weil man kann die einzelnen Wandelemente in Fabriken vorstellen und da muss man sich jetzt hier nicht DDR-Plattenbau vorstellen, sondern da kann mit digital und digitalen Bauprozessen auch sehr viel Individualität geschaffen werden, aber vor allen Dingen könnte Zeit gewonnen werden auf diese Art und Weise. Das ist ja auch wichtig. Das heißt, würde Hinz und Kunst ein weiteres Haus bauen, würden wir bestimmt auch, weil wir ja auch immer exemplarisch mit unseren eigenen Aktivitäten zeigen wollen, wie es andere machen können, wäre das an der Stelle bestimmt eher so etwas in der Richtung.
Es ist ja ein Haus dafür abgerissen worden, für das Haus, was jetzt euer Haus ist. Das ist auch ein Ansatz, dass man dieses Projektes oder dieses Lernangebotes zu gucken, was kann man eigentlich aus bestehenden Resten machen und wie kann man Materialien wiederverwerten, also die man vielleicht vermeintlich nicht mehr braucht. Du hast eben gesagt, es steht genug Holz zur Verfügung, es steht ja auch viel von Gebäuden, die abgerissen werden oder die man eventuell dann doch sanieren könnte mit neuen Materialien. Also darum geht es ja wahrscheinlich auch. Vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen, weil das Haus ist ja auch ein tolles Projekt von Hinz und Kunst. Was ihr habt da ja nicht nur eure Büros.
Genau, als also Stichwort. Es ist, wenn man das Kellergeschoss mitzählt, ein sechsstöckiges Gebäude. In den unteren drei Geschossen, also Kellergeschoss, Erdgeschoss und erstes Obergeschoss, sind unsere Büros. Und darüber sind insgesamt sechs Wohnungen, in denen Verkäufer von uns wohnen. Und zwar in WGs. Das hatte zweierlei Gründe. Also einmal waren unsere Sozialarbeiter Meinung, dass das etwas ist, was fehlt. Menschen von der Straße leiden auch sehr stark unter Einsamkeit. Und da war der Ansatz zu sagen, alles klar, ihr zieht in WGs, also ihr lebt in WGs, seid füreinander da. Das war so die eine Idee. Und dann ist der Grundriss des Gebäudes jetzt auch nicht so ganz einfach, wenn es darum gehen würde, dass man dort Ein-Personen-Wohnung abbildet. Dann hätte man sehr viel Verkehrsfläche gehabt. Und das gibt es jetzt in den Wohnungen nur sehr wenig, weil das so ist, dass wir, um das vielleicht einmal zu beschreiben, man kommt in die Wohnung rein, ist entweder in der Küche oder in dem alten Aufenthaltsraum und davon gehen direkt die Zimmer ab und die Badezimmer, weil das ist ja auch, jeder, der in WGs schon gelebt hat, weiß, dass Badezimmer Konfliktfelder sind, die gehen von den Zimmern ab. Das heißt, da ist es auch so, maximal zwei Leute teilen sich ein Badezimmer. Und genau, also von daher haben wir fast gar keine Verkehrsfläche, zumindest auf der einen Seite des Gebäudes, auf der anderen Seite gibt es ein paar Quadratmeter Verkehrsfläche. Aber insgesamt ist das total gut gelöst und was sozusagen jetzt die 4 Jahre angeht, in der jetzt da Menschen drinnen leben, haben wir halt auch schon alles erlebt. Ne? Also WGs, wo wirklich ein gutes Zusammenleben entstanden ist, wo sehr viel Gemeinsamkeit auch ist, wo es sehr viel auch füreinander sein da ist. Und dann gibt's eben auch andere, die da schwerer mit klarkommen, die vielleicht auch denen gar nicht so bewusst war, was es bedeutet, in einer WG zu leben, und wo einfach die Not, das kann man sich ja vorstellen, die Not ist, ich will so schnell wie möglich raus aus der Obdachlosigkeit oder aus der Wohnungslosigkeit und dann sagt man sich, okay, alles kriegt man alles gelöst, aber es stellt sich dann eben doch raus, dass menschliches Zusammenleben viele Aufgaben beinhaltet.
Ja, das ist ja eine Erfahrung, die, glaube ich, wie du sagst, jeder Mensch, der einmal in einer WG gemacht hat, auch mit Freunden, man lernt sich neu kennen und ich glaube, man muss schon auch berücksichtigen, das ist natürlich, wenn man dann nochmal, vielleicht auch nochmal ganz andere Probleme mit reinbringt, noch herausforderungsvoller, das kann ich mir vorstellen. Aber ihr habt insgesamt gute Erfahrungen damit gemacht und die Wohnungen sind auch immer belegt.
Also genau, es gibt Fluktuation, genau, unsere Sozialarbeiter entscheiden, wer dann einzieht, weil Genau, es gibt einfach zu viele Menschen, die auf Wohnungssuche sind. Und da muss man eben gucken, dass das zueinander passt, dass auch vielleicht die Suchterkrankungen, die vorliegen. Wir sind ja suchttolerant bei Hinz und Kunz. Das heißt, wir sagen nicht, du musst erstmal suchtfrei sein, um bei uns mitzumachen, sondern man kann halt mitmachen, man kann die Zeitung verkaufen, ist aber eben aufgefordert, nicht total stoned oder betrunken an seinem Verkaufsplatz zu stehen. Aber es ist nicht so, dass alle entwöhnt sind, die unsere Zeitung verkaufen, sondern sie finden damit eben einen Umgang für sich. Und genauso ist das eben auch bei uns in der Wohnung. Leute müssen nicht clean sein, um bei uns einzuziehen.
Gut, wir haben ja auch in unserer Stadt schon gehört, dass Nachbarschaften nicht immer ganz glücklich sind, wenn Projekte mit obdachlosen Menschen in der Nähe gebaut werden. Wie war das denn bei euch im St. Georgs ist ja das Haus.
Genau, wir sind jetzt in der Minenstraße, mittendrin im Stiftsviertel. Das Stiftsviertel hat eine ganz interessante Geschichte in Hamburg. Das ist in St. Georg, also jenseits der Stadtmauern gewesen. Und damals sind eben die Leute vor die Stadttore geschickt worden. Und
dann sind obdachlosen Menschen.
Oder notbedürftigen Menschen. Und in der Zeit sind dann da schon die Stifte entstanden. Es gibt auch die Stiftsstraße bei uns um die Ecke und eben verschiedene Stifte. Und von daher gibt es auch ein gutes Zusammenleben mit diesen anderen Organisationen. Und natürlich haben wir auch Misstrauen und Beschwerden gehört. Wir versuchen damit umzugehen. Und eben klar zu machen, wer wir sind, wo unsere Verkäufer stehen, warum sie agieren, wie sie agieren. Und ich würde sagen, wir haben ein gutes Verhältnis mit der Nachbarschaft.
Okay. Gut, das heißt, es ist ein komfortables Wohnen möglich in dem Haus für die Menschen, die, muss man ja auch sagen, das Glück haben, dann da wohnen zu können. Das führt zum nächsten Angebot, das du dir ausgewählt hast, ein Angebot der Hafen-City-Universität eben auch mit dem schönen Titel Unkomfortables Wohnen. Und das Un ist in Klammern geschrieben. Ist erstmal ein bisschen widersprüchlich, also jetzt komfortabel oder unkomfortabel. Und genau darum geht es auch. Was empfinden wir denn eigentlich als komfortables Wohnen und was davon ist wirklich sinnvoll und ist eigentlich komfortabel? Also Beispiel, sind Wohnungen komfortabel, die im Winter zu kalt und im Sommer zu heiß sind? Und was wären Alternativen, Wohnungen zu denken, zu bauen und zu gestalten, damit sie tatsächlich den Anforderungen der Menschen an Wohnen entgegenkommen? Und man lernt dadurch genau hinzusehen, wie nutzen Menschen ihre Wohnungen eigentlich im Alltag? Welche Räume werden wirklich gebraucht und wie? Ja, komfortables Wohnen, da habe ich in Bezug jetzt auf Hinz und Kunz natürlich gleich daran gedacht, auf der Straße zu wohnen ist ja definitiv unkomfortabel, vor allen Dingen bei diesem Wetter. Und erstaunlicherweise glauben aber Menschen, dass Menschen in der Obdachlosigkeit das gerne machen oder sagen wir mal so, lieber als in einer Unterkunft zu leben oder in einer Wohnung zu leben, dass es so eine Art Abenteuertum sei. Was macht ihr, um dem zu begegnen?
Dem widersprechen, weil das definitiv nicht so ist. Also Menschen, es wird ja immer gesagt, Obdachlose sind freiwillig in der Obdachlosigkeit. Nein, sie sind wählen die Straße, weil die Alternativen für sie negativer sind als das, was sie auf der Straße erleben. Und das selbst im Winter. Also es gibt das städtische Winternotprogramm mit gut 1000 Plätzen. Da gibt es aber auch welche, die sind Containerplätze. Das heißt, da bekomme ich einen Schlüssel am Anfang des Winters und den muss ich im März wieder abgeben, Ende März, und dann ausziehen. Aber in den Monaten dazwischen können die Obdachlosen, die so einen Containerplatz bekommen haben, sich eben da frei entfalten und auch entscheiden, wo sie hingehen wollen. Das heißt, es sind häufig stehen diese Containerplätze oft bei Kirchengemeinden oder Universitäten. Und da sind dann eben auch so ein, zwei Leute an einem Standort. Das heißt, für mich als Obdachlosen, der ich jetzt vielleicht Berührungsängste mit vielen Menschen habe, der auch Angst vor Konflikten hat, ist das natürlich ideal. Und genau das ist eben auch eine Kritik an dem Winternotprogramm. Da kommen viele hundert Menschen zusammen. Die müssen sich alle um 17:30 Uhr anstellen, werden dann auf Dinge gefilzt, die sie nicht mit reinnehmen dürfen. Und schon dieses Filzen. Wir haben einen Verkäufer, der ist kommt aus Jugoslawien. Der hat da den Krieg erlebt. Für den ist Filzen einfach ein No-Go. Und genau, und sehr viele Menschen, die auf Hamburg Straßen leben, sind eben auch, haben psychische Erkrankungen, für die kommt das nicht in Frage. Und dann entscheiden die sich für draußen bleiben, weil das Leben in diesen Einrichtungen für sie nicht akzeptabel ist. Die sind aber nicht freiwillig draußen, sondern mangels Alternativen. Genau, und da gibt es auch noch eine Reihe weiterer Gründe, warum die Leute nicht in diese großen Einrichtungen mit so vielen Menschen gehen. Das kann man, glaube ich, auch nachvollziehen, wenn man sich selber versucht, mal zu überlegen, wie so eine Nacht da läuft. Da wird halt kaum geschlafen, weil es Menschen gibt, die eben die ganze Nacht dann wach sind, die da auch mit ihren Nöten zu kämpfen haben, laut sind. Dann gibt es auch Gewalterfahrungen im Winternotprogramm und auch immer wieder auch die Tatsache, dass die Leute sich dann doch einschlafen und dass sie dann am nächsten Morgen ohne Schuhe aufwachen. Und das sind dann alles so Dinge, wo die sagen, okay, wenn ich anschließend mehr Probleme habe als vorher, geschlafen habe ich auch nicht, weil man vielleicht gar nicht richtig zur Ruhe kommt, sondern nur so ein Auge zumacht, dann bleibe ich vielleicht eher draußen. Mhm. Bei Hinz und Kunz ist es so, wir wissen da drum und deswegen sagen wir auch, alles klar, das musst du wissen. In den Nächten, wo es jetzt so weit in den Minusbereich reingeht, da ist es dann schon so, dass jeder von uns im Team sagt, alles klar, hast du mitbekommen, dass diese Nacht -5, -7 Grad sind, du musst irgendwo hingehen, weil wenn du irgendwie in der Kälte einschläfst, dann wachst du womöglich nicht wieder auf. Funktionieren wir da so ein bisschen anders und versuchen auch dahin zu wirken, alles klar, geht mal lieber heute Nacht, geh doch mal lieber in das Winternotprogramm, überwinde deine Ängste, deine Nöte, weil das etwas sicherer ist. Mhm.
Ja, also eigentlich ist es zynisch, ne? Das zu sagen, dass die Menschen lieber oder gerne sogar noch schlimmer auf der Straße leben. Und man muss ja auch mal sagen, das finde ich an dem Angebot auch ganz interessant, dass sich der auch damit beschäftigt, wie wir Flächen in der Stadt neu zu Wohnraum gestalten können, die eigentlich gar nicht als Wohnfläche vorgesehen sind. Also es gibt ja hier in Hamburg auch das Projekt eines Parkhauses in der Innenstadt, eines alten, nicht mehr in Funktion seinem Parkhauses, wo ein Wohnprojekt auch schon länger plant und wo man eben auch neue Formen der Wohnungen, also dass mit Schiebewänden dann neue Wohnräume entstehen, also auch neue Nutzungsarten im Sommer und im Winter, je nachdem wie man es eben braucht, alte Lagerhäuser, wo so quasi der wärmste Kern die Küche ist und dann rumherum gebaut wird mit einzelnen Kabinen. Und wir haben ja in Hamburg grundsätzlich einen Wohnungsnotstand, aber sehr viele Gewerbeflächen, also 1 Million Quadratmeter ungenutzter Büroflächen wurden Ende 2025 genutzt. Gibt es da Bestrebungen in die Richtung, so etwas umzuwandeln oder nachzudenken, wie man das für Wohnraum besser nutzen könnte? Oder sagt ihr, das ist jetzt nicht mehr unser Thema?
Also wir sind kein Bauunternehmen, wir sind auch keine Wohnungsbaugesellschaft. Für uns ist das immer ein Thema, zu sagen, okay, was kann man eigentlich tun? Wo kann man eigentlich, was ist Wohnen und was ist noch nur Notunterkunft, sich diese Frage zu stellen. Wir bekommen immer wieder so Angebote von Menschen, die sagen, alles klar, ich kann doch, oder auch studentische Projekte, wir können doch irgendwie so ganz kleine Hütten mit einem Raumvolumen von 2 Kubikmetern bauen und da sind die sind toll gedämmt und dann kann man doch da die kalten Nächte drin verbringen. Da sagen wir immer, nee, das ist eigentlich nicht nachhaltiges Wohnen, weil das ist ja auch nur ein Erfrierungsschutz und der vergleichsweise teuer ist und auch den Bedürfnissen auf der Straße. Natürlich werden sie genutzt, weil wenn ich im Schlafsack schlafe oder ich finde irgendwo so einen Raum, dann ist das natürlich besser. Aber man muss eben auch den Aufwand sehen, der dann in diesen Notschlafhütten entsteht. Das ist nicht unsere Perspektive. Der Sozialverband Deutschland hat ja jetzt in dieser ganzen Wohnungskrise nochmal darauf hingewiesen, wir brauchen unbedingt, müssen alle Wohnungen behindertengerecht gebaut werden. Wir müssen hohe Wärmedämmverordnungen umsetzen. Und das sind natürlich alles Dinge, die auch gut und richtig sind. Nur wenn die Not jetzt so groß, wie sie gerade ist, uns fehlen 400.000 Wohnungen, die neu gebaut werden pro Jahr, wenn die jetzt keiner bauen will, weil keiner damit mehr reich wird, ist halt die Frage, der Staat muss diese Funktion, das ist auf jeden Fall unsere Forderung, muss das dann übernehmen, diese Flächen müssen entstehen und wir müssen uns eben genau überlegen, welche Ansprüche haben wir an diesen Wohnraum und welchen Wohnraum. Ein großes Problem, weshalb ja auch alles so starr ist, sowohl in der Gewerbevermietung als auch in der Wohnvermietung ist, es sind eben sehr lange Zyklen, dass Mietverträge entstehen, Nutzungen sind immer sehr lang. Und wenn man eigentlich einen veränderten Bedarf hat, im Markt kein Ergebnis für sich finden kann. Also das berühmte Beispiel, die Frau, die jetzt irgendwie über 70 ist und auf 120 Quadratmeter wohnt, weil es für sie einfach günstiger ist, auf 120 Quadratmeter wohnen zu bleiben, als sich für 50 Quadratmeter eine teurere Wohnung neu anzumieten. Das ist einfach ein Irrsinn. Und das hat was mit einem Mangel an Wohnraum und einer Starrheit zu tun, die sicherlich auch einen großen Anteil an der Lage, die wir haben, zu tun. Und das, da glaube ich, kommen wir nicht weiter mit Maximalansätzen, sondern man muss da auch ein bisschen offener mit umgehen.
Das ist aber vielleicht auch ein kulturelles Verständnis, weil jetzt gerade das Beispiel der älteren Dame, die dann auf 100 Quadratmeter wohnt. Man könnte ja sagen, ja, sie könnte ja eine WG gründen. Und ich erlebe jetzt schon bei älteren Menschen, dass das jetzt nicht die erste Idee ist, weil es eben auch seltsam Menschen im Alter vorkommt, die dann vielleicht wirklich 70 Jahre höchstens mit ihrer Familie zusammen gewohnt haben, mit anderen Menschen, also in Anführungsstrichen fremden Menschen zusammen zu wohnen. Und ich erinnere mich auch, dass es, ich glaube, vor 2-3 Jahren gab es doch mal einen Vorstoß der Grünen, den Bau von Einfamilienhäusern in bestimmten Stadtteilen hier sozusagen nicht mehr zu genehmigen, also nicht die Einfamilienhäuser abzuschaffen, sondern zu sagen, nee, wenn neue Häuser gebaut werden, dann sollten das Mehrfamilienhäuser sein, weil es natürlich effizienter ist für die Fläche und so weiter, dass es da einen großen Aufschrei gab und das auch inzwischen zurückgenommen worden ist. Also das Einfamilienhaus ist ein bisschen das gehütete Wohl, was man eben als komfortabel empfindet und deshalb das um auf das Angebot, das ist aber eigentlich ja unkomfortabel, wenn ich dann hinterher irgendwann alt bin, selbst zu zweit ein Haus bewirtschaften muss, was eigentlich für eine ganze Familie mindestens gedacht ist, sehr viel Arbeit macht, dann verkommt und dann ja gar nicht mehr komfortabel ist. Also warum ist denn diese kulturelle Denkweise bei uns so stark, dass wir quasi mit unserer Familie leben möchten und nicht mit uns andere Formen offensichtlich bedingt oder in bestimmten Kreisen nicht vorstellen können?
Ich glaube, das ist einfach auch eine gesellschaftliche Starrheit, die es gibt. Mhm. Also ich würde das positiver beschreiben und ich lese jetzt immer öfter von alten Menschen, die eben dann doch noch eine WG aufmachen, die sich dazu überwunden haben, da neu zu denken und genau das machen. Und ich bin auch eigentlich ganz optimistisch, dass die Boomer-Generation, die jetzt in Rente geht, dass die in ihrem Lebenslauf Erfahrungen eingesammelt hat, die jetzt das auch nochmal mehr machen, also wo das mehr sein wird. Und da sich ja auch sehr viele mit sehr vielen Dingen auseinandersetzen, wie will ich leben im Alter, wie will ich mich eigentlich verändern, was soll noch kommen, dass da manches aufgebrochen wird, da bin ich total optimistisch. Das Problem ist dann trotzdem die Starrheit des Marktes, die dann das nicht einfach so diese Möglichkeiten auch immer zulässt. Also es kommt ja dann auch immer noch auf die große Wohnung an, wie ist die eigentlich geschnitten, was kann man da eigentlich tun, wie kann da eine WG leben, weil es war ja eben mal eine Familienwohnung und wir hatten das ja mit dem Badezimmer schon.
Genau. Und natürlich ist es, glaube ich, auch immer noch so, dass Vermieter lieber dann eben nicht an der WG, weil alle Vorurteile vielleicht auch, die man hat. Aber du hast bestimmt recht und neben der Stichwort Boomer wird es vielleicht auch eine gewisse Notwendigkeit geben, sich mehr mit neuen Wohnformen zu beschäftigen, weil es eben dann gar nicht möglich ist, auch alle einzeln in ihren einzelnen Häusern zu versorgen, sondern sich dann auch Versorgungsgemeinschaften ja vielleicht bilden. Also von daher teile ich deinen Optimismus gerne. Genau, Stichwort Optimismus. Wir haben eine kleine Rubrik überlegt und zwar in deinem Fall eine gute Fee, die plötzlich hier in den Raum kommt und dir sagt, lieber Jörn, du hast nicht nur drei Wünsche frei, sondern auch drei Personen, an die du die richten könntest. Was würdest du dir wünschen und von wem?
Also, ich würde mir zuerst von der Sozialsenatorin Hamburgs wünschen, dass sie anerkennt, dass wir die Beseitigung von Wohnen und Obdachlosigkeit 2030, dass der vorhandene Plan dazu nicht reicht, sondern dass wir in einen anderen Rhythmus von Checks und Aktivitäten geraten, so dass wir uns vielleicht alle 18 Monate überlegen, okay, was haben wir schon erreicht, was muss als nächstes folgen und da einen entsprechenden Plan aufsetzt, der auch immer wieder alle paar, ja, mindestens einmal nach anderthalb Jahren eben überprüft wird, sind wir auf dem richtigen Weg, haben wir den Zielkorridor erreicht, haben wir ihn überschritten und da erkenne ich an, dass die Lage schwierig ist, aber ich möchte eben auch sehen, dass wir sie verbessern. Also das ist definitiv die erste Adresse.
Sozialsenatorin, mehr Austausch und
mehr nicht genau, also mehr Mut, mehr und mehr Planumsetzung und Plankontrolle, dass wir wir die Wohn- und Obdachlosigkeit 2030 auch wirklich beseitigen oder zumindest 2030 auf einem guten und besseren Weg sind, als wir das heute sind. Das wäre auf jeden Fall der eine Wunsch. Genau, ich würde mir von uns allen wünschen, dass wir anerkennen, was wir eine tolle Gesellschaftsform wir in Deutschland haben und dass das die stabilste und beste Form ist, Probleme zu beseitigen, auch wenn sie vielfältig vorhanden sind und es nicht leicht ist. Ist es aber nicht so, dass die Versprechen von irgendwelchen Menschen, die sagen, ich weiß, wie es geht, das muss nur dieses oder jenes passieren. Diese Menschen agieren immer darüber, dass sie Menschen von der Teilhabe ausschließen und dass sie für die keine Lösung haben. Und wenn man in die Geschichte zurückkommt, dann sehen wir, dass irgendwann uns alle trifft, dass wir zu denjenigen sind, für die Dinge nicht gemacht werden. Und im gesellschaftlichen Austausch, also in der offenen Demokratie, werden wir auf jeden Fall bessere Lösungen finden. Und das bedeutet, wir müssen uns alle einbringen, müssen unsere Wünsche definieren, artikulieren und dann wird es uns besser gehen. Und also das ist, genau, ganz klarer Appell an uns alle.
An uns alle, die demokratische Grundordnung zu nicht nur zu schätzen, sondern auch zu schützen und zu verteidigen gegen Angriffe, die es ja gibt.
Genau, und zu nutzen.
Mhm. Und zu nutzen.
Genau, und das Dritte ist, wir müssen, glaube ich, und da sind wir jetzt auf Bundesebene, ihr habt ja schon gesagt, wir brauchen 400.000 Wohnungen jedes Jahr. Das ist völlig klar, dass das nicht durch den Markt geregelt wird, sondern dass es da auch staatliche Aktivitäten geben muss. Das ist übrigens auch schon mal passiert in den 50er Jahren bis Mitte der 60er Jahre ist es gelungen, in Deutschland in jedem Jahr 600.000 neue Wohnungen zu bauen.
Ja.
Insofern, das geht. Und das war auch damals schon so, dass das nicht der Markt gemacht hat, sondern nur zum Teil, sondern das war eben nach den Kriegsjahren eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Und ich glaube, da sind wir jetzt auch wieder. Und insofern geht an die Bundesbauministerin, da aktiv zu werden und da mehr zu tun.
Ist registriert, dokumentiert. Wir werden alles tun, dass es weitergereicht wird und dann hoffentlich auch erfüllt wird. Weil was eine gute Fee verspricht, soll ja auch mal irgendwann dann umgesetzt werden. Gut, wir kommen jetzt direkt ohne Übergang zum dritten Lernangebot, was nochmal ein ganz anderes Thema aufmacht, mit dem ihr aber auch zu tun habt, nämlich Digitalisierung. Und zwar geht es aber um Digitalisierung und Nachhaltigkeit, ein Angebot der TU Hamburg mit der Agentur Jöran und Konsorten. Und der Titel sagt das schon, es geht um verschiedene Facetten des Zusammenspiels von Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Wir wissen alle, dass Streamingdienste wie Netflix und Spotify einen erheblichen Energieverbrauch mit sich ziehen. Und von den neuen KI-Anwendungen wollen wir lieber gar nicht erst reden, weil wenn man sich die Zahlen da anguckt, wird einem eher schwindelig, was so eine Anfrage oder ein schickes Video, was man da mal eben die KI gestalten lässt, dann an Energieverbrauch mit sich zieht. Und in diesem Lernangebot wird allerdings nicht nur diese kritische Seite dargestellt, sondern auch, was man dagegen tun kann. Also auch eben wieder doch der optimistischere Blick. Also wie kann man das denn eindämmen, was ich da an Energie verbrauche und wie auf anderem Wege die Digitalisierung eben auch helfen kann, den Energiebedarf zu drosseln. Das ist ja interessanterweise auch genau etwas, was ich bei euch gesehen habe. Also Digitalisierung hat ja auch für ein Projekt wie Hinz und Kunst beziehungsweise für die Menschen, die damit zu tun haben, zwei Seiten. Also zum einen bedeutet es für die Verkäufer und Verkäuferinnen, wenn Printmagazine gar nicht mehr gelesen werden, dass sie mit einem Angebot auf der Straße stehen, was jüngere Menschen zunehmend gar nicht mehr brauchen, also für sich gar nicht mehr in Frage kommen. Das heißt, eigentlich müsste das Ganze digital sein und das seid ihr ja auch seit letztem Jahr. Es gibt ein digitales Angebot von Hinz und Kunst. Auf der anderen Seite ein weiterer Aspekt ist, das habe ich ja eben schon mal ganz zu Anfang angedeutet, die WHU ist ja ein Lernangebot, was letztendlich allen Menschen zur Verfügung steht, aber irgendwie braucht man zumindest ein Gerät, um es sozusagen dann aufrufen zu können und ein funktionierendes WLAN. Also auch da ist dann die Teilhabe. Es gibt viele Orte, wo freies WLAN ist und auch Geräte, die man nutzen kann, aber es ist eben nicht unbegrenzt und das ist doch eine Frage. Hinzu kommt ja auch noch die Kompetenz, dann damit umzugehen, die man erlernen muss. Also das sind letztendlich alles Fragen, die negativ sind. Was ist denn für Hinz und Kunst der positive Aspekt der Digitalisierung?
Also ich glaube, das glaube ich, das ist ja schon klar geworden. Ich bin ein optimistischer Mensch.
Ja.
Und die Digitalisierung bietet auch Chancen. Also die Umsetzung, die wir gerade in der Gesellschaft, gerade in der deutschen Gesellschaft machen, die ist, da läuft vieles nicht in die richtige Richtung. Wir neigen ja doch auch dazu, eher die Ängste und die Probleme hervorzuheben. Aber wir schaffen es eben auch überhaupt nicht, eine digitale Kompetenz in der Gesellschaft aufzubauen. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass im Vergleich der OECD-Länder Deutschland ganz, ganz hinten ist, wenn es um die digitale Kompetenz geht. Das ist definitiv ein Riesenproblem, weil das galt ja schon immer für Bildung. Ungebildeten Menschen ist es viel leichter, Dinge zu erzählen, die einfach ein Mist sind. Mhm. Und insofern mangelnde Digitalkompetenz bedeutet eben auch leichter auf die Scheinwelten rechter und extremer Positionen reinzufallen. Das heißt, der Aufbau einer digitalen Kompetenz ist total wichtig. Dafür haben wir ja auch eine Stelle bei uns geschaffen, eine Digitallotsin, die eben auch diese Kompetenz vermitteln soll. Das ist etwas, was es braucht. Wir brauchen natürlich bei den Menschen, die zu uns kommen, fehlt es auch an den Geräten. Mhm. Das heißt, auch das ist ein Problem. Da sind wir dann auf Spenden angewiesen. Menschen, die uns ihre gebrauchten Smartphones schicken, weil Smartphones werden gebraucht, damit ich einen Termin im Amt bekomme, weil inzwischen steht man da vor verschlossenen Türen, wenn man nicht vorher digital einen Termin gemacht hat. Aber Digitalität kann eben auch neue Perspektiven eröffnen, kann, wenn man sie richtig ansetzt, ja auch dabei helfen, Probleme zu ermitteln. Und dann auch Lösungsansätze zu schaffen. Davon sind wir in Deutschland meilenweit entfernt. Mhm. Menschen, die in Verantwortung bei Unternehmen, aber eben vor allen Dingen auch in der öffentlichen Verwaltung sind, die freuen sich darüber, dass es immer leichter wird, immer mehr Daten zu sammeln, machen immer kompliziertere Formulare. Da werden jede Menge Daten eingefragt, aber die Fragen sind nicht so, wie man das ja in der Digitalisierung machen könnte, zu sagen, okay, wir brechen die runter, machen leichte Sprache und helfen auf diese Art und Weise beim Ausfüllen dieser Formulare. Die Formulare sind immer noch so, wie man sie vor 40 Jahren kennt, sie sind jetzt nur digital und sie sind viel umfangreicher geworden. Das heißt, wir nutzen die Möglichkeiten gar nicht, die da aber sein könnten. Und auch in den Bearbeitungsprozessen ist es ja ein bisschen absurd. Also wenn ich heute einen Wohngeldantrag stelle, dann dauert das 8 Monate, bis der fertig bearbeitet wird. Irre.
Ja.
Eigentlich ist es so, da hat ein Gesetzgeber festgelegt, wer hat einen Anspruch, wie sind die Kriterien dafür, und dann fragt man sich, wenn alle Unterlagen da sind, also wenn der Mensch alle Unterlagen eingebracht hat, warum dauert es dann nicht 20 Minuten, bis der bewilligt wird? Wir fragen uns da die falschen Fragen als Gesellschaft. Da wird häufig darüber gesprochen, okay, da gibt es zu wenig Personal bei den Sachbearbeitern, aber in Wirklichkeit, wenn man sich das mal durchrechnet, wie viel da angeblich fehlen, dann kommt man auf eine Bearbeitungszeitreduzierung auf 6 Monate. Aber die Frage ist wirklich, warum sind es nicht 20 Minuten? Ich persönlich habe das gerade erlebt, dass es geht, auch in Deutschland. Wir haben eine Wärmepumpe installiert und haben einen Förderantrag gestellt. Da hatte ich nach 20 Minuten meinen Bewilligungsbescheid und konnte dem Handwerker sagen, leg los. Warum ist das bei Wohngeld, bei Elterngeld, bei all diesen Anträgen nicht genauso? Wenn alles vorliegt, warum kommt dann nicht das Go? Und da sind wir meilenweit davon entfernt, die Digitalisierung im Sinne der Menschen zu nutzen.
Warum? Was glaubst du, warum? Du hast gefragt, warum ist das so? Hast du eine These, warum das so sein könnte?
Es gibt 2 Thesen. Ich hoffe, die erste These greift nicht, aber es könnte ja sein, lass uns die Anträge kompliziert machen, dann gibt es weniger, die erfolgreich welche die Anträge bewilligen. Das ist allerdings wäre ein Skandal, wäre demokratisch auch überhaupt nicht zu rechtfertigen, weil wenn man entscheidet, dass Menschen anspruchsberechtigt sind, muss ihnen dieser Anspruch auch gewährt werden, und zwar nicht durch Schikanen, sondern durch eine kompetente Beratung. Das andere ist, dass wir zu technikfeindlich denken. Und natürlich ist das auch für Menschen in Behörden schwierig wahrzunehmen, weil auch ihre Jobs werden andere sein, und dann wird es Dinge geben, wo Dinge dann rationalisiert wird. Schlimmes Wort, aber das schafft ja auch immer Chancen, um neue Dinge zu organisieren, Dinge anders zu machen. Wir müssen uns, glaube ich, auf einen starken Wandel einstellen. Das wird sehr, sehr schwierig und für viele herausfordernd sein, aber man kann die Uhr nicht zurückdrehen.
Also das heißt, es ist, du beobachtest einen Wandel, der aber eigentlich halbherzig ist, ne? Also genau. Wenn man jetzt sagt, wenn man das nicht konsequent durchdekliniert, auch durch die ganzen Prozesse in so einer Behörde bei den Antragstellern, dann liegt es, also ich würde auch eher sagen, dass es vielleicht, also ich hoffe nicht, dass so ein Bewusstsein dahinter steht, deine These 1, sondern dass es tatsächlich so eine nicht durchdachte Digitalisierung ist, sondern dass man irgendwo hinten anfängt vielleicht eben bei den Formularen und nicht dann die notwendigen Prozesse oder auch nochmal in Frage stellt, welche Daten werden eigentlich erhoben, weil Datenarmut ist ja auch letztendlich eine grundsätzliche Strategie, nachhaltig in Digitalisierung umzugehen, dass man erst gar nicht so viele Daten erfasst, die dann ja auch immer wieder bearbeitet werden müssen. In dem Angebot geht es ja auch darum, so zu schauen, wie kann man denn weniger Energie verbrauchen. Also es ist ja wirklich ganz konkret auch, die Server verbrauchen wahnsinnig viel Energie, gerade eben die KI-Server. Und ich habe ja eben gesagt, kann ich auch ganz auf mich beziehen, nicht immer Gedanken, wie viel KI an jetzt letztendlich auch Energie verbraucht, wenn ich sie nutze. Gleichzeitig aber, wenn ich ein Flugzeug buchen würde, würde ich mir sehr viel Gedanken darüber machen. Also es gibt eine Flugscham, aber noch keinen KI-Scham. Was müsste denn passieren, dass wir da mehr Bewusstsein haben? Weil das ist ja letztendlich auch der erste Schritt, damit sich was ändern könnte.
Ich glaube, man muss erstmal sich, also jeder, der sich damit beschäftigt, ist auf dem richtigen Weg. Ich muss auch für mich feststellen, dass ich zu selten darüber nachdenke und auch nicht weiß. Deswegen habe ich mir dieses Angebot ausgesucht, weil ich an die Digitalisierung glaube. Ich sehe das Problem und wüsste gerne, wie man es besser machen kann und wie man damit umgeht. Das heißt, es wird bestimmt auf ein bewusstes Handeln hinauslaufen, wie man es eben auch bei Flugreisen oder bei Joghurtbechern macht. Die kleine Maßnahme, die zählt eben. Und manche Dinge sind eben dann doch besser, man liest sie bei Wikipedia nach, als dass man sich auf die Google-KI-Antwort lässt. Das ist ja auch etwas, was wir sowieso lernen müssen, weil die Antwort, die da dann KI erzeugt, die muss ja noch nicht mal gut sein, sondern die ist einfach nur schnell, sie ist umfangreich und glaubwürdig formuliert. Aber es gibt überhaupt gar keine Garantie, dass sie alle Aspekte berührt, weil KI ist ja heute noch eher eine Nutzung von Datenmengen und dann ein Zusammenaddieren von Schlüssen, und da wird sozusagen das kreative Moment, das besondere Ereignis wird gar nicht wahrgenommen, weil es nicht oft genug vorkommt, aber gerade dieses besondere Ereignis könnte in einer Antwort ja sozusagen der Kick sein, der Move sein, der die Dinge wirklich verändert. Also insofern gehört ja sowieso eine erhebliche Skepsis dazu, was antwortet mir da eigentlich KI? Genau, ich muss mich offensichtlich irgendwie orientieren. Ich habe da aber auch noch keinen guten Umgang zu. Ich habe keine Antworten.
Ja, aber Antworten habt ihr schon zumindest erste gefunden mit der Umstellung auf ein digitales Angebot. Und da fand ich auch nochmal interessant, weil alle Medien, die ich beobachte, strugglen ja auch damit, ne, mit der Digitalisierung beziehungsweise mit den da einhergehenden Verhaltensweisen der Menschen, würde ich eher sagen. Weil die Digitalisierung an sich ist ja vielleicht nicht das Problem, sondern dass sich auch Nutzungsweisen verändern, dass Menschen eben eigentlich auch gar keine oder weniger Texte lesen mögen, auf die ja euer Magazin immer noch sehr baut. Wie schaust du denn da auch in eure Zukunft als Magazin, das ja schon sehr darauf angelegt ist, jetzt erstmal über Texte zu funktionieren?
Genau, das ist schon etwas, was uns sehr beschäftigt. Ich guck vor allen Dingen immer auf die Menschen, die jünger als 35 sind. Die besuchen uns ja tatsächlich zahlreich. Wir haben Angebote für Oberstufenklassen. Wir haben Angebote oder unsere Stadtrundgänge werden sehr gebucht, auch von Bundesfreiwilligendienstgruppen. Das heißt, es kommen sehr viele junge Leute zu uns und die frage ich dann manchmal auch, wenn ich auch in diese Vorträge mit reingehe, wer denn wie Medien konsumiert. Und da ist die gedruckte Zeitung tot. Also die gibt's vielleicht noch als Special Interest Angebot, irgendwelche Motorsportzeitungen oder so. Oder eben, keine Ahnung, will jetzt, genau, egal. Also andere Special Interest Geschichten. Das heißt, das gedruckte Medium ist da tot, die Menschen sind gut informiert, sie konsumieren eben über Social Media, über Internetangebote, konsumieren sie Inhalte. Im Übrigen trifft das ja nicht nur die gedruckten Angebote, sondern in diesen Altersgruppen sind ja auch Radio und TV inzwischen ersetzt. Die Menschen gucken ja keine YouTube. Die gucken über YouTube, kurze Filme. Das heißt, da verändert sich wahnsinnig viel und wir überlegen natürlich auch, wir müssen offensichtlich auch in die Kanäle rein. Ne? Also wir müssen Antworten finden, wie unsere Inhalte auch in den Social Media dargestellt wird, wie unsere Angebote eben digital über die heute vorhandenen Geräte möglich sind. Das ist etwas, der Wandel ist auf jeden Fall da, aber es ist natürlich auch so, dass wir dann versuchen, auch Inhalte anderes darzustellen. Wir haben neulich einen kleinen Videoschnipsel produziert, den wir dann über Instagram gezeigt haben. Den haben 300, da habe ich gesprochen über die Situation auf der Straße, den haben 350.000 Menschen geschaut.
Wahnsinn, mir ist ja auch aufgefallen.
Das ist natürlich irre. Ja. Und das ist im Prinzip auch, erstens können wir das steuern.
Ja.
Da sind wir, wenn ich dann mal 15 Sekunden beim NDR was zu einer in einem Kurzbeitrag sagen kann, dann hat das häufig nicht die Reichweiten.
Ja.
Weil Fernsehen das eben auch nur noch partiell überhaupt schaffen kann bei bestimmten Ereignissen so große Reichweiten. Wir sind immer regional unterwegs, da sind die Reichweiten ja eh kleiner. Das heißt, da steckt eine Chance drinne und natürlich auch eine riesen Herausforderung. Und wir müssen eben gucken, wie wir damit umgehen. Und gleichzeitig werden wir aber natürlich diejenigen, die unsere Zeitung kaufen, auch das gedruckte Medium haben wollen. Das wird es dann auch noch bestimmt lange weitergeben. Aber für uns sind wir da in einem riesen Umwandlungsprozess. Und darüber müssen wir uns klar werden, was bedeutet das für die verschiedenen Dinge. Wir wollen, sind ja zweierlei. Wir wollen unseren Verkäufern ein Produkt geben, das sie verkaufen können, damit sie ihren Weg gehen können. Und gleichzeitig wollen wir eben als Stimme wahrgenommen werden. Und das heißt, wir müssen auch da sprechen, wo die Leute hinhören. Und das heißt, wir sind auch auf den Social Media Kanälen unterwegs und müssen gucken, wie wir beide Sachen auch wieder zusammenkriegen, ne? Dass wir ein Angebot haben, was wir kommerziell verwerten können, also unsere Verkäufer und Verkäuferinnen verkaufen können und gleichzeitig eben auch von vielen Leuten wahrgenommen wird.
Und dabei eben der Kontakt, was du zu Anfang gesagt hast, auch noch bestehen bleibt, also dass nicht jemand hinterm Computer sitzt und irgendwelche Bestellungen entgegennimmt, sondern tatsächlich, das habt ihr im Augenblick ja durch eine Art QR-Code, den die Verkäufer dann den Interessierten quasi hinhalten können, also Smartphone, und damit eben auch noch die Zeitung verkaufen können.
Genau, das Wichtige ist ja, das haben wir so ein bisschen ausgeblendet, das machen wir ja schon über ein Jahr, dass es eben auch ein digitales Bezahltool gibt. Also dass die Antwort, also immer weniger Leute haben Bargeld in der Tasche, und wir haben ein Tool geschaffen, wo die Leute die Zeitungen bei unseren Verkäufern digital bezahlen können. Das machen die Leute auf ihrem eigenen Handy. Da kauft man quasi eine Zeitung und wenn man den Kauf abgeschlossen hat, das Geld bei uns angekommen ist, dann hält man dem Verkäufer einen grünen Haken hin und dann weiß er, alles klar, jetzt gebe ich das gedruckte Produkt rüber und er selber kann dann zu uns kommen und da das Geld abholen oder eben neue Zeitung kaufen. Das sind ja auch so Dinge, die sich verändern. Da gab es in Corona einen großen Schub, also sehr viele haben Bargeld abgeschafft. Jetzt würde ich sagen, stagniert das oder der Wandel ist deutlich langsamer. Es gibt ja Länder, die haben den Wandel abgeschlossen. Mhm. In Skandinavien ist jeder, der mit Bargeld zahlen will, steht unter dem Verdacht, eine Bank ausgeräumt zu haben. Ist ja bei uns noch überhaupt nicht so. Ja. Aber für unsere Verkäufer immer häufiger ein Problem. Nee, Bargeld habe ich keins mehr. Ne?
Ja. Ja, klar, wird jeder von sich kennen. Ja, wir kommen schon zum Ende. Also ich finde es total spannend. Auch muss gestehen, ich dachte immer, ich kenne ja viel von Hinz und Kunst, habe mich jetzt in der Vorbereitung dann doch nochmal intensiver damit beschäftigt und auch gelesen, dass ihr ja tatsächlich euch komplett aus Spenden finanziert. Und das ist ja auch ein vages Geschäft in dem Sinne, dass man Spenden nicht so richtig steuern kann wie eine Zusage von staatlichen Geldern, die auch nicht unendlich ist und auch natürlich Schwankungen unterliegt. Aber was kann man denn jetzt tun, wenn man so wie ich denkt, boah, was für ein tolles Projekt und die würde ich doch gerne unterstützen. Also an welchen Stellen macht ihr Angebote? Ich fand auch sehr interessant diese Stadtrundgänge. Vielleicht kannst du da noch einen Satz zu sagen, weil das vielleicht auch für viele Menschen in Hamburg noch gar nicht bekannt ist. Und was könnte man sonst noch machen, um euch, euer Projekt, eure Arbeit zu unterstützen?
Also in der Tat, Spenden hilft immer. Wir haben auf unserer Homepage hinzundkunst.de ein Spendenformular, das ist ganz einfach. Dann kann man in der Tat, man kann den Stadtrundgang buchen. Das tut man auch über unsere Homepage. Den gibt es auch als offenen Rundgang. Das heißt, man muss nicht eine ganze Gruppe stellen, sondern man kann da einzeln hingehen. Mhm. Da haben wir ein Angebot an Sonntagen. Da kann man sich anmelden. Oder aber man kann auch sagen, alles klar, wir machen dieses Jahr mal eine andere Weihnachtsfeier oder Betriebsausflug. Wir buchen uns da einen Stadtrundgang, gehen dann erst mit Chris oder Uwe an Orten, wo sich eben Obdachlose aufhalten. Und man lässt sich das Leben auf der Straße erklären und kann ja dann anschließend immer noch zusammen irgendwo essen gehen. Das kann man auch auf unserer Homepage buchen. Und wenn man sich einbringen will, das ist schon auch ein Thema für uns, dann gibt es auch so ein paar Tätigkeiten im Bereich der Ehrenamtlichkeit. Da kann man sich an uns wenden und dann vielleicht sogar das ein oder andere mitmachen.
Mhm. Gut, also es gibt gar keine Möglichkeit, euch nicht zu unterstützen. Man kann auch die einzelnen Verkäuferinnen und Verkäufer natürlich immer wieder unterstützen, vielleicht auch einfach doch noch mal ein bisschen Bargeld in die Tasche nehmen, wenn man unterwegs ist, auch für die Menschen, die in den U-Bahnen gerade unterwegs sind oder in den Bussen und sich einfach auch mal auf die Seite nochmal dort nochmal rumschauen, was ihr alles macht. Ein Newsletter gibt's auch, habe ich gesehen.
Genau.
Genau.
Und die Zeitung ist auch spannend und man kann sie, unbedingt muss man sie kaufen, nicht nur dem Verkäufer Geld geben, sondern man muss sie kaufen und mal reinschauen.
Genau, weil dort gibt's viel über Hamburg und das ist ja tatsächlich auch im Kommen. Wir haben ja gar nicht so viele tolle lokale Medienangebote, muss man mal sagen, in dieser Medienstadt. Und da ist Hinz und Kunst ja seit, eben wie wir anfangs gesagt haben, 93 ein wichtiger Baustein, der auch über kulturelle Themen, auch da kommen wir wieder zum Anfang, berichtet. Ja, Jörn, möchtest du noch irgendwas loswerden, was ich dich nicht gefragt habe? Ansonsten würde ich sagen, sind wir am Ende des Gesprächs schon angelangt.
Ja, danke sagen, dass ich hier so viel Zeit bekommen habe und ein so großes Fenster habe und über unser Projekt sprechen durfte.
Ja, sehr gerne. Ich danke dir und danke allen, die bis hierhin uns gefolgt sind und zugehört haben und hoffe, dass ihr auch an den weiteren Folgen nochmal interessiert seid. Michelle Abdullahi ist auch ein spannendes Gespräch, das Christian, mein Co-Host, geführt hat. Jetzt im Januar ist die Folge, im Februar ist die Folge erschienen. Oder die Folgen, die wir im letzten Jahr gemacht haben, hört gerne mal rein, abonniert unseren Podcast, dann werdet ihr keine Folge mehr verpassen. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.
Hamburg, was willst du wissen? Ist ein Podcast der Hamburg Open Online University an der HAW Hamburg. Feedback, Anregungen und Kommentare zum Podcast erreichen uns per E-Mail unter waswillstduwissen@haw-hamburg.de. Moderation: Nicola Wessinghage und Christian Friedrich. Musik: Jakob Kopczynski. Produktion: Christian Friedrich. Die Angebote der Hamburg Open Online University stehen allen frei zur Verfügung. Um unsere Lernangebote zu nutzen, musst du keine Voraussetzungen erfüllen. Schau einfach online vorbei. Unsere Internetadresse ist www.hoou.de.